Werte Hörer, welche britische Partei liegt in den Wählerumfragen seit Monaten vorn und was hat sie beim Parteitag besprochen? Warum steckt Deutschland in einem Ökostrom-Dilemma und was sagt das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu sicheren Herkunftsländern? Diese und viele andere Fragen haben wir in dieser Woche mit unseren Gästen besprochen. Mein Name ist Robert Mayer und ich begrüße Sie zum Wochenrückblick hier beim Kontrafunk. Die Ukraine verteidigt sich gegen die vorrückenden russischen Truppen. Immer öfter kommt es jedoch zu Spannungen und Konkurrenzgebaren innerhalb des Landes. Der Journalist Alexander Peske analysierte die inneren Machtkämpfe.
Wir sind gewohnt in der Demokratie, dass die Wahlen stattfinden und führende Köpfe oder politische Parteien oder sonstige Machtelemente sich erneuern oder verändern. In der Ukraine beobachten wir seit über 5 oder 6 Jahren keinerlei Wahlen, weder auf der lokalen Ebene noch in Kiew, in der Hauptstadt. Das heißt, Präsident Zelensky, der für 5 Jahre gewählt worden ist, sitzt in dieser Position schon über die 6 Jahre. Also auch das Parlament kennt die Wahlen nicht. Halt, diese Pause wird erklärt durch Kriegsrecht, was jetzt im Land erlassen worden ist. Aber eben, Demokratie kann man sich nennen, wenn Veränderungen stattfinden. Präsident Zelensky regiert mit harter Hand. Andrei Yermak ist eigentlich nur Chef von seinem, sagen wir so, Präsidentschaftsoffice, hat keinerlei legitime Grundlage, weder im Grundgesetz, in der Verfassung noch in sonstigen Dokumenten ist seine Rolle zu sehen. Und nichtsdestotrotz, Andrei Yermak vertritt auch das Land im Ausland und bestimmt innerpolitische Abläufe. Das gefällt natürlich nicht jedem. Präsident Zelensky regiert mit sogenannten Dekreten. In dieser Art und Weise gleicht er seinem, sagen wir so, Kollegen, natürlich das in Aufführungszeichen, Wladimir Putin oder Donald Trump. Das sind die starken Präsidenten, die am Parlament vorbei regieren. Auch wenn wir sehen, dass im ukrainischen Parlament die Partei von Wladimir Zelensky absolute Mehrheit hat, so verkommt das Parlament zu einem Apparat, was Gesetze und die Dekrete von Zelensky einfach durchwinkt. Es gibt keine innere Diskussion, es gibt keine echte parlamentarische Arbeit. Zelensky hat die Macht tatsächlich in der Ukraine usurpiert und alles hängt von einem Mensch ab. Ja, im Volk und in politischen Hemisphären gibt es aber Leute, die mit dieser Machtverteilung nicht zufrieden sind. Es wird immer wieder Herr Saluzhny gehandelt, das ist ehemaliger Kommandant der ukrainischen Armee, der entlassen von Zelensky worden ist und der jetzt in London als der ukrainische Botschafter amtet. Es gibt auch junge nationalistische Kräfte, die das Gefühl haben, dass Zelensky Ukraine in eine Art Sackgasse führt und die werden im Volk populärer. Das heißt, die Situation, die Gesamtsituation ist darauf hin, dass die Veränderungen kommen sollen. Aber eben Zelensky lässt es aktuell nicht zu. Wir hantieren in Frage Ukraine mit Milliardenbeträgen. Als Wladimir Zelensky von der Europäischen Union mit Frau Ursula von der Leyen und mit einer Hand von politischen Führern, also mit Friedrich Merz, mit Macron, mit Alexander Stubb, im Weißen Haus bei Donald Trump saß, hat er, also Wladimir Zelensky, sprach von 100 Milliarden, die er für die Waffen ausgeben möchte. Stellen Sie sich vor, 100 Milliarden ist eine enorme Zahl. Das ist mehr als Bruttoinlandprodukt von meiner kleinen Schweiz. Aber eben Wladimir Zelensky in dieser hohen Runde mit solchen Zahlen hantiert. Das kommt bei der Bevölkerung aber schlecht an. Er spricht von Milliarden, aber Milliarden und in der Ukraine selber ist die Wirtschaft so gut wie tot. Die Menschen leben mit Renten, die wie viel? 60 Euro pro Monat ausmachen. Das heißt, die Bevölkerung in der Ukraine ist müde von Wladimir Zelensky und seinem Team. Und erwarten, dass eben so ein erfolgreicher General, denn Saluzhny war Oberbefehlshaber, als die Ukraine Russen bei Kharkiv oder bei Cherson geschlagen hat. Die Bevölkerung projiziert in ihn halt die besten Hoffnungen.
Was ist von Andrei Beletsky zu erwarten?
Das ist die neue Generation von den ukrainischen Politikern. Eigentlich stammt er aus der Region Kharkiv. Er ist eigentlich russischsprachig geboren und aufgewachsen, hat auch studiert. Er ist eigentlich, sagen wir mal so, von der geografischen Verteilung ist näher bei den Russen als bei den Ukrainern. Sie wissen doch, oder? Im Osten Ukraine leben vorwiegend russischsprachige ukrainische Staatsbürger. Aber er hat die letzten 10 oder fast schon 15 Jahren bei Azov gedient und das ist so eine freiwillige Einheit, wo die extrem recht motivierte Ukrainer dienen. Und Azov hat sich am besten natürlich während der Kriege geschlagen, während dem Ersten Krieg, während dem Zweiten Krieg. Und Andrei Beletsky war stets da. Das heißt, er ist ein Kämpfer, der schon durch viele, viele Geschichten ging und als erfolgreich gilt.
Der Besuch des Schweizer Altbundesrates Ueli Maurer bei der großen Militärparade in China hat Wellen geschlagen. Einschlägige Medien ergingen sich dabei in einstudierter Empörung und füllten etliche Seiten, deren einziger Zweck darin bestand, den Altbundesrat der Kontaktschuld und Taktlosigkeit zu bezichtigen, da er sich mit den Aggressoren Putin, Xi Jinping und Kim Jong-un getroffen habe. Getreu dem Motto »Wir geben den Rahmen des moralisch Akzeptablen vor«, wurde Maurers Reise aufs passende Nörgelmotiv reduziert. Im Interview erläuterte er, warum er teilgenommen und was er erlebt hat.
Also China, das sehr geschätzt. Die Schweiz war eines der ersten Länder, die China anerkannt haben. Das wird immer wieder betont und der Schweiz wird sehr hohen Respekt gezollt, weil wir in vielen Bereichen einfach führend sind. China war immer bereit, uns nachzuahmen. China hat uns aber auch immer unterstützt, wenn es irgendwo ging. Das Verhältnis war freundschaftlich mit der notwendigen Distanz, aber eigentlich immer sehr zuvorkommend. China und die Schweiz haben sich gut verstanden, beweist auch, dass die Schweiz eigentlich das erste europäische Land war, das dann mit China einen Freihandelsvertrag abschließen konnte. Und diese Besonderheiten, die gilt es meiner Meinung nach weiter zu pflegen, weil China ist von Bedeutung und wird noch an Bedeutung zunehmen. Ich habe die Einladung direkt bekommen von der chinesischen Regierung. Ist wohl wahrscheinlich ein Resultat der guten Beziehungen, die auch zu Personen in der Regierung bestanden und immer noch bestehen. Ich habe das eigentlich als Ehre empfunden. Und China ist und bleibt kein feindseliges Land. Das muss man einfach immer wieder hervorheben. Gerade auch, wenn man all diese Reden noch einmal liest, die Xi Jinping anlässlich dieser Anlässe gemacht hat, da ist nirgends, auch nur im Ansatz, irgendwelche Aggression vorhanden. Und ich begreife eigentlich diesen Wechsel, diesen Meinungsumschwung nicht, weil im Verhältnis zwischen Schweiz und China hat sich meiner Meinung nach nichts geändert. Und ich verurteile eigentlich diese Verurteilung von China, die jetzt stattfindet. Das hat China nicht so verdient. Soweit ich weiß, hat die Schweiz eine Einladung erhalten und rein routinemäßig hat man dann den Botschafter in Peking dazu delegiert und ich habe ihn dann auch getroffen. Er war eigentlich der offizielle Vertreter der Schweiz an diesem Anlass und ich habe als Privatperson teilgenommen und eine kleine Notiz eines Journalisten hat dazu geführt, dass das entstanden ist, sonst hätte man das gar nicht gemerkt, dass ich dort gewesen wäre. Die Chinesen haben sich sehr streng an das Protokoll gehalten. Ich war als privater Gast und ich war nirgends bei Staatschefs oder so am Tisch oder unmittelbar in der Nähe. Also ich saß sozusagen am Katzentischchen, protokollarisch absolut korrekt. Man hat kein Aufsehen gemacht. Ich hatte aber verschiedene Gespräche, selbstverständlich nicht in diesem offiziellen Rahmen, sondern nebenbei. Und die waren eigentlich alle sehr freundschaftlich, wie das früher war, als ich noch im Amt war. Aber ich war nicht als Vertreter der Schweiz und man hat das auch nicht so wahrgenommen. Und dass ich neben diesen vielen hunderten Gästen jetzt ein Reklamebeweis bin für die chinesische Regierung, das ist einfach lächerlich. Es waren einerseits die Gespräche mit Vertretern von China, die kenne ich natürlich aus meiner Zeit als Finanzminister, Fintech, neue Technologien, künstliche Intelligenz war Thema, aber dann habe ich natürlich auch viele Vertreter aus anderen Ländern getroffen, außer Europa war ja eigentlich die Welt mehr oder weniger anwesend. Wir haben damals ja die, oder vertreuen immer noch die zentralasiatischen Staaten von Aserbaidschan bis Kasachstan. Ich habe dort einige Vertreter wieder getroffen und das war ein freundschaftlicher Austausch, weil schließlich haben wir während 7 Jahren intensiv mit diesen Ländern persönlich auch zusammengearbeitet und das war so ein Wiedersehen, ohne dass es allzu tiefgründig war. Ich glaube, das ist auch nicht der Rahmen einer solchen Konferenz, sondern es geht darum, Kontakte wiederherzustellen, sich auszutauschen und man kann dann, wenn etwas wäre, das Telefonhörer ergreifen und etwas wollen, aber das war hier nicht der Fall. Ich habe es immer so erlebt, dass wir bei internationalen Konferenzen, ich spreche jetzt vor allem von G20 und weiteren, eng mit China zusammengearbeitet haben. China hat die Schweiz immer unterstützt bei unseren Anliegen. Ich denke an die OECD-Steuer, an weitere Elemente. Wir haben eigentlich immer bei internationalen Konferenzen die gleiche Haltung vertreten, haben uns vorher oft auch abgesprochen. Und für die Schweiz war es manchmal nicht so schlecht, sozusagen einen großen Bruder zu haben mit etwas Gewicht.
Am 8. September hat die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags zur Corona-Zeit ihre Arbeit aufgenommen. In einer dazugehörigen Drucksache des Bundestages heißt es unter der Überschrift Ausgangslage schon im ersten Satz, Zitat, die Corona-Pandemie konfrontierte die Bundesrepublik Deutschland, ihre Bürgerinnen und Bürger und die Zivilgesellschaft, ihre staatlichen Institutionen, die Betriebe und Unternehmen, Kunst und Kultur in den Jahren 2019 bis 2023 mit Herausforderungen von historischer und seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gekannter Tragweite. Zitat Ende. Schon dieser Satz ist eine Lüge, denn es war nachgewiesenermaßen nicht die Pandemie, die Deutschland so zugesetzt hat, sondern die politischen Maßnahmen, die unter Aussetzung von Grund- und Freiheitsrechten gegen jede Vernunft und Empirie durchgeführt wurden. Das Ziel dieser Kommission ist nicht, wie etwa bei einem Untersuchungsausschuss, das konkrete Fehlverhalten von Politikern zu prüfen und Sanktionen anzubahnen. Stattdessen soll es in der Quintessenz darum gehen, besser auf die nächste Pandemie vorbereitet zu sein. Eine echte Aufarbeitung der Corona-Verbrechen ist allein aufgrund der Besetzung des Kommissionsvorsitzes unwahrscheinlich, denn geleitet wird die Kommission von der Unionspolitikerin Franziska Hoppermann. Konstituiert wurde sie von der CDU-Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Unter dieser Leitung muss sich die Union wahrlich keine Sorgen um eine kritische Analyse ihrer Pandemiepolitik machen. Datenanalyst Tom Lausen, der von der AfD für das Gremium nominiert wurde, berichtete Näheres.
Es gab ja doch schon einiges in der Corona-Zeit 2020 bis 2024, würde ich jetzt mal mit einschließen, worüber wir mal sprechen müssten. Insbesondere sprechen ja viele, die mediale Reichweite haben, immer über »Wir haben es gut gemacht«. Das kann ich nicht bestätigen. Wir haben es nämlich nicht so gut gemacht. Und das ist auch der Grund meines danach gefolgten Pressestatements gewesen, dass die Leute einfach auch mal merken, wir können das nicht einfach nur durch Schönreden letztlich alles vertuschen, was da gelaufen ist. Und jetzt werden wir sehen, ob wir mit den richtigen Leuten zusammensitzen. Es hat sich gezeigt in der Enquete-Kommission, und das war auch der Grund, warum ich da eben mitmachen möchte, dass es sehr wenig Kritik gibt und das ist natürlich ein Grund, diese 5 Jahre aufzuarbeiten. Es kommen ja noch ein paar Generationen nach uns, das hoffe ich zumindest, und die sollten nicht in einer so unaufgearbeiteten Szenerie groß werden und deswegen mache ich das natürlich. Dann kam es zur Wahl der Vorsitzenden, die angekündigt war, dass sie es werden würde, die Franziska Hoppermann. Und die ist aus Hamburg, soweit ich das in Erfahrung bringen konnte. Und die wurde gewählt und danach war die Sitzung dann zu Ende, die erste. Und dann kam gleich die zweite, die war dann nicht öffentlich. Da ging es dann um die Wahl natürlich des Stellvertreters und der ist nicht gewählt worden von der AfD als größte Oppositionspartei. Hätte Frau Weiß gewählt werden können oder sollen und das ist dann leider misslungen. Also wir sehen im Grunde genommen einen Staat, der, wie ich finde, ein bisschen unglücklich ist. Genau genommen ist das natürlich nicht im Sinne der eigentlichen Idee einer Enquete-Kommission, dass man das da ordnungsgemäß durchführt, sondern man sieht eigentlich die bisherigen alten Muster nochmal neu in alten Schläuchen und das wird ja sicherlich eine interessante Arbeit werden, die ich dann vor mir habe, weil das wird ja auch interessant, wenn die Leute das erste Mal echte Zahlen sehen. Die beeindruckendsten Sachverständigen sind Herr Müller, der ehemalige Bürgermeister von Berlin, der ja mit sehr viel Sachkunde in einigen Corona-Fragen ja entscheiden durfte. Und Herr Professor Kluge, der aus dem Uniklinikum in Eppendorf die Intensivmedizin dort leitet und auch in einigen wichtigen Gremien in der Corona-Zeit da gewesen ist. Das sind Leute, die möglicherweise nicht alle Zahlen hatten. Und deswegen finde ich das auch spannend, weil natürlich sind Sachverständige immer angehalten zur Neutralität. Von den beiden erwarte ich das natürlich besonders doll, dass sie meine Zahlen sich anhören und dass sie dann vielleicht dazu kommen und zu sagen, naja, die eine oder andere Entscheidung oder vielleicht viele waren falsch. Und das ist jetzt auch die große Aufgabe. Konsequenzen wird es wohl eher nicht geben. Es ist eigentlich wünschenswert und erstrebenswert, dass eine Aufarbeitung in diesem Bericht liegt, die auch zu gleichzeitigen Zielen führen kann. Eine Wunschvorstellung, die ich habe, ist, dass natürlich Maßnahmen, die mit Zahlen unterlegt werden müssten, dass nur die auch zu irgendwelchen Entscheidungen führen können, die dann verhältnismäßig sind, dass der Einschätzungsspielraum solcher Verordnungsgeber komplett eingedampft wird. Ja, also wenn man in einer Krise vermeintlich irgendwelche Maßnahmen anordnen möchte, ohne dass man irgendwelche Zahlen herbeizieht oder es auch irgendwie verweigert, Zahlen herbeizuziehen, was wir ja massiv gesehen haben. Da haben ja ganz viele mitgespielt, die keine Zahlen rausgerückt haben. Ich erinnere nur an den Impfstatus in Sachsen. Da haben die Krankenhäuser einfach von den Patienten den Impfstatus nicht übergeben. Und dass es 90% teilweise gewesen sind, deren Impfstatus nicht erhoben wurde. Da kann ich ja nur sagen, wenn ich wissen will, ob eine neue Impfung wirkt, dann muss ich ja wissen, ob die, die das eingenommen haben, jetzt im Krankenhaus landen. Ja, und wenn ich dann 90% nicht aufnehme, dann ist nicht nur ein Verdacht groß, dass das vielleicht boykottiert wird, sondern es ist boykottiert worden. Und man hat das natürlich jetzt für die Zukunft zu regeln. Dass wer Zahlen boykottiert, Strafen helfen ja offensichtlich nicht, aber dann dürfen halt keine Entscheidungen getroffen werden. So, dass diese 2G-Entscheidung landesweit und bundesweit, die sind ja nur getroffen worden, weil die Krankenhäuser einfach diese Zahlen nicht ordnungsgemäß übergeben haben. Und zwar viel zu wenig, gar nicht oder zu wenig. Gerade das Thema geimpfte, ungeimpfte 2G-Regelung ist natürlich ein Albtraum. Und da kann ich Ihnen nur sagen, das darf in der Zukunft nie wieder geschehen, wäre meine Vorstellung. Ich befürchte aber, dass das am Ende nicht in dem Bericht steht.
Frankreichs Regierung steht vor der Auflösung. Premier Bayrou hat eine Vertrauensabstimmung im Parlament verloren. Wohin das überschuldete Land steuert, erläuterte Romanist und Frankreich-Experte Dr. Robert Kopp.
Bayrou hat diese Abstimmung selber provoziert. Nichts hat ihn dazu gezwungen. Er war daran, das Budget für das nächste Jahr vorzubereiten. Frankreich steckt in einer tiefen Schuldenkrise. Und er wollte diese Schulden nicht abbauen, sondern wenigstens die Kurve, welche das Ansteigen der Schulden anzeigt, ein bisschen abschwächen. Also es war noch nicht einmal ein Schuldenabbau, es war einfach eine Verlangsamung der Weiterverschuldung. Und dazu sollte er 44 Milliarden Euro einsparen. Und die Linke und die Rechte, das Parlament ist in drei Blöcke gespalten, die sich untereinander nicht verstehen, haben ihm zu verstehen gegeben, dass dieses Budget vermutlich nicht durchgehen werde. Und er hat im Voraus bereits diese Abstimmung provoziert und die Vertrauensfrage gestellt. Das war vermutlich sein Ziel. Denn alle Abstimmungen in Frankreich, alle politischen Stellungnahmen in Frankreich stehen unter einem ungünstigen Vorzeichen, nämlich unter dem Vorzeichen der Kommunalwahlen nächstes Jahr und der Präsidentschaftswahlen übernächstes Jahr. Viele Politiker denken an die Kommunalwahlen und an die Präsidentschaftswahlen. Und Bayrou auch. Er war mehrmals Kandidat für die Präsidentschaft und man sagt ihm nach, dass er es nochmal versuchen wolle mit seinen 74 Jahren. Er wollte also abtreten, nicht abgewählt werden oder einem Misstrauensantrag unterliegen. Er wollte selber abtreten, indem er sozusagen der Nation respektive der Assemblée Nationale die Wahrheit sagte. Das war eigentlich sein Tenor. Er hat etwa 3/4 Stunden in der Nationalversammlung eine Analyse der Situation vorgelegt, hat die verschiedenen Mängel aufgelistet. Es sei ein historischer Moment, das Erziehungswesen liege im Arm, das Sozialsystem sei aus den Fugen geraten, es gäbe nicht genügend Wohnungen, auch die Sicherheit lasse zu wünschen übrig, mit der Migration gäbe es Probleme und so weiter und so fort. Und dazu kommt die Verschuldung von Frankreich, mehr als 115% des Bruttosozialproduktes. Frankreich hat ein sehr großzügiges Sozialsystem. Es stammt aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Der sogenannte Conseil National de la Résistance hat es auf die Beine gestellt. Und dieses Sozialsystem beinhaltet recht großzügige Arbeitslosenentschädigung, sehr großzügige Renten, welche alle der Inflation entsprechend indexiert werden. Und das läppert sich, wie man sagt, natürlich zusammen. Dann hat Frankreich auch ein Gesundheitssystem, das enorm viel kostet. Die Franzosen bezahlen nichts, erst im Nachhinein bekommen sie manchmal eine kleine Rechnung für einen Selbstbehalt. Aber wenn sie in die Apotheke gehen mit dem Rezept oder wenn sie ins Spital kommen für eine Operation, der Staat bezahlt zunächst mal alles. Und die meisten Franzosen wissen nicht einmal, wie viel sie kosten, weil man ihnen das gar nicht genau vorrechnet. Und dieses sehr großzügige Gesundheitswesen wird auch auf die Migranten ausgedehnt. Es gibt die sogenannte Aide Médicale d'État, welche sehr in der Kritik steht, auf der rechten Seite des politischen Spektrums und die natürlich enorm viel kostet, weil sie auch auf die illegalen Migranten angewandt wird.
Laut Infratest-DiMAP vom 6. September verzeichnet die AfD in Sachsen-Anhalt den mit Abstand größten theoretischen Wählerzuwachs der Bundesrepublik. Mit 39% Zustimmung liegt sie dort ganze 12 Prozentpunkte vor der Union. Die Landtagswahl findet jedoch erst in einem Jahr statt. Der Spitzenkandidat des Sachsen-Anhaltiner Landtags, Ulrich Siegmund, will bis dahin ein Resultat, das seiner Partei die Alleinregierung ermöglicht, und erklärte, wie er das erreichen will.
Dieser Vorsprung, der motiviert uns natürlich ungemein, aber man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass das schon eine gewonnene Wahl ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen weiter motiviert bleiben, weiter jetzt alles geben. Der Unterschied erklärt sich aber schon ganz deutlich, natürlich aufgrund der gesamten Gemengelage, die wir hier insbesondere in Sachsen-Anhalt haben. Die Sachsen-Anhalter haben einen klaren Blick, natürlich bei politischen Ungerechtigkeiten, auch historisch bedingt. Wir haben hier einen sehr geschlossenen Landesverband. Wir sind ein sehr aktiver Landesverband, schon seit vielen, vielen Jahren, und zwar durchgängig, unabhängig von Wahlen. Und die Sachsen-Anhalter bahnen natürlich hier schlussendlich in allen Regionen inzwischen das Politikversagen aus, sowohl auf Landesebene als auch das von Bundesebene hier kommt. Und das ist eine Gemengelage, die wollen die Menschen hier einfach nicht mehr. Und dagegen setzen sie sich demokratisch zur Wehr, und zwar mit einer Stimme für die Alternative für Deutschland.
Die Gefahr, dass man irgendwo Inhalte aufgeben muss für Machtoptionen, und das ist für uns einfach keine Option, weil genau das macht ja die CDU und viele andere Parteien seit Jahren und Jahrzehnten. Sie verbiegen sich selbst für Machtoptionen, für Regierungsoptionen, und das fällt aus. Eine gewonnene Wahl wird ein Vertrauensvorschuss der Menschen in Sachsen-Anhalt. Sie vertrauen uns ja erstmalig eine Regierungsverantwortung an, und dem möchten wir zu 100% gerecht werden. Und das geht nur, wenn wir unsere Position alleine umsetzen können. Aber wir sind Demokraten und reichen jedem Demokrat auch die Hand, der eine gute Politik für dieses Land machen möchte. Und mit guter Politik meinen wir selbstverständlich unsere Kernthemen. Das ist ja die ganze Situation in der Migration, innere Sicherheit, der ganze Gender-Zirkus, generell die Situation, dass man Mittel überall in der Welt verschwendet, anstatt sie vernünftig zu investieren in Kitas, Schulen, Infrastruktur und vieles, vieles mehr. Also Politik mit gesundem Menschenverstand, sage ich mal so. Und diese Situation, die finden wir hier aktuell bei keiner anderen Partei in Sachsen-Anhalt. Wir haben auch die große Sorge, dass es mit einem BSW nicht anders wäre. Die haben ja in Thüringen gezeigt, wo sie die Möglichkeit hätten, dass sie für eine Machtoption auch eigene Werte über Bord werfen. Und deswegen sind wir da einfach realistisch und sagen, aktuell sehen wir diese Partner nicht. Sollte es allerdings in einer anderen Partei gleich welche, ein Umdenken innerhalb dieser Partei geben. Und ich hoffe ja immer noch darauf, dass das irgendwo mal passiert, auch wenn ich es aktuell überhaupt nicht sehe. Dann sind wir die Letzten, die sagen, wir sind hier wie im Kindergarten und machen irgendwelche Brandmauern auf. Nein, sowas gibt es mit uns nicht. Politik mit gesundem Menschenverstand. Aber wie gesagt, da ich diese Partner aktuell überhaupt nicht sehe, bin ich realistisch und muss Wege finden, wie wir trotzdem diese Politik endlich gestalten können. Und das ist aktuell die Alleinregierung, für die man ja nicht mal 50% braucht, sondern je nach Wahlergebnis irgendwo zwischen 42% und 45%. Wir haben das ja 2021 bei der letzten Landtagswahl durch. Da ist genau dieses Szenario eingetreten. Man hat uns in den Umfragen hochgeschraubt, hat offenbar dafür gesorgt, dass dann eine gewisse Mobilisierung des politischen Gegners einsetzt und wir dadurch ja signifikant schlechter abschnitten als bei der vorherigen Umfrage und sich die ganzen anderen Parteien auf die CDU vereinigt haben, teilweise obwohl sie eigentlich selbst andere politische Vorstellungen hatten. Also es gab hier SPD-Wähler oder Linken-Wähler, die entgegen ihrer eigenen Überzeugung der CDU gewählt haben, nicht, weil sie die Politik gut finden, sondern nur taktisch, um uns zu verhindern. Und das ist in Meinung aber auch ein Bärendienst an der Demokratie als solches. Das ist ja nicht überhaupt Sinn einer Demokratie, zu wählen, nur um irgendwie jemanden zu verhindern, weil man hier auf irgendwelche Märchen teilweise vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, von wem auch immer, hereinfällt. Also auch die ganzen inhaltlichen Argumente sind ja wirklich an den Haaren herbeigezogen. Ich meine, ich mache das jetzt seit 10 Jahren hier aktiv im Parlament und stelle fest, dass sie einfach inhaltlich nichts uns entgegenzusetzen haben. Das ist auf Landesebene so, das ist auf Bundesebene so. Man macht es permanent nur mit Themen wie Verfassungsschutz, wie übler Nachrede, wie irgendwelchen Märchen, die man sich ausdenkt. Oder wenn ich an die Potsdamer Kaffeerunde denke, das sind die Methoden, wie man versucht, uns hier irgendwie aus dem Rennen zu halten, aber nicht auf der inhaltlichen Ebene. Und das finde ich sehr, sehr schlecht. Ich würde mich freuen und ich wünsche es mir auch für den kommenden Wahlkampf, dass man das fair und sachlich macht und einfach die besten Argumente gewinnen lässt. Und da bin ich guter Dinge, dass wir aufgrund dieser Herangehensweise dieses Mal nicht das gleiche Schicksal erleiden, dass wir einen so professionellen und so guten Wahlkampf gemeinsam machen in jedem Dorf, in jeder Stadt, dass wir einfach so vielen Menschen wie möglich die Augen öffnen, was hier eigentlich passiert in diesem Land und dadurch nicht Gefahr laufen, nachher ein schlechteres Ergebnis zu haben als eine Umfrage aktuell.
In Köln ist dieser Tage vorgezogener Karneval. Nur leider ohne großes Fest. Ein Zusammenschluss von Parteien, namentlich CDU, SPD, Die Linke, FDP, Grüne und Volt, hat in Zusammenarbeit mit dem Kölner Runden Tisch für Integration ein sogenanntes Fairness-Abkommen abgeschlossen. Selbstverständlich unter Ausschluss der AfD, die qua gesonderter Fairness-Definition offenbar keinen Anspruch auf Integration, Fairness und Teilhabe hat. Die Stellungnahme des Runden Tisches zu verschiedenen Kritikpunkten hinsichtlich dieses Abkommens liest sich wie das Einmaleins der politischen Floskeln und Lehrformeln. Da ist von Respekt gegenüber Migranten die Rede, von einem Wohnungsmangel, der selbstredend nichts mit Massenmigration zu tun hat, von der berühmten Fachkräftezuwanderung und von Stimmung gegen Eingewanderte. Stolz wird auch verkündet, dass 42% aller Menschen in Köln aus Einwanderungsfamilien stammen, als wäre Einwanderung ein Gütesiegel, das man sich nach getaner Arbeit ins Parteibuch kleben kann. Und schließlich heißt es in perfekt gegendertem Gutmenschensprech, Migrantinnen, Migranten und Flüchtlinge sollen nicht für negative Entwicklungen wie die Arbeitslosigkeit oder die Gefährdung der inneren Sicherheit verantwortlich gemacht werden. Der frühere FDP-Politiker Gerhard Papke übte an diesem Abkommen scharfe Kritik.
Begriffe sind dehnbar und traditionell wird in Deutschland mit Begriffen ja ein ziemlicher Schindluder in der politischen Auseinandersetzung getrieben. Denken Sie etwa an das schreckliche Selbstbestimmungsgesetz, das ja eine enorme Liberalität und Freiheitlichkeit suggeriert, aber letztlich gerade aus Sicht der liberalen Perspektive ein schrecklicher Rückschritt ist. So ist es auch mit diesem Fairness-Abkommen. Es ist zunächst mal nur eine Überschrift. Wenn man dort hineinschaut, dann wird sehr schnell klar, dass es ganz gezielt darum gehen soll, einen Bereich, eigentlich den zentralen Bereich des politischen Diskurses in Deutschland aus dem Wahlkampf auszuklammern, nämlich die Migrationspolitik und ihre Folgen. Jetzt wehren sich seit Wochen die an dieser Verabredung beteiligten Parteien in Köln, also im Wesentlichen alle etablierten politischen Parteien, und sagen, das sei ja keineswegs eine Art Maulkorb-Erlass. Natürlich müssten Missstände auch thematisiert werden. Aber wenn man in diese Verabredung hineinschaut, dann kann man dort eben, und das ist der Schlüsselsatz, die Aussage finden, dass sich alle Parteien darauf verständigen, Migration nicht für negative Entwicklungen wie die Gefährdung der inneren Sicherheit verantwortlich zu machen. Und das zeigt schon, in welche Richtung diese Verabredung zielt. Natürlich müssen wir über die Migration in Deutschland reden. Das macht inzwischen jeder Bürger auf der Straße. Und dann sind wir zwingend bei den verheerenden Auswirkungen der Migration, der Massenmigration, nicht nur auf unsere sozialen Sicherungssysteme, sondern gerade auch auf die innere Sicherheit. Also wir können eigentlich fast froh darüber sein, dass die etablierten Parteien in Köln versucht haben, ja still und heimlich sich darauf zu verständigen, dass Schlüsselthema nicht nur in Köln, sondern auch in Deutschland von der Agenda verschwinden zu lassen. Ich hoffe, dass die Bürger in Köln, aber eben darüber hinaus jetzt umso sensibler darauf reagieren. Ich habe den Zusammenhang mit der inneren Sicherheit angesprochen. Ich meine, wer einigermaßen konsequent Nachrichten verfolgt in Deutschland und dabei nicht nur sich bei ARD und ZDF informiert, sondern beispielsweise auch beim Kontrafunk, der wird ja täglich mit schrecklichen Meldungen über die Auswirkungen der Massenmigration auf unsere Sicherheit konfrontiert. Und selbstverständlich muss in einer Stadt wie Köln, einer Großstadt mit enormen Verwerfungen, die durch die Migration ausgelöst worden sind, das auch debattiert werden. Eine Stadt und darüber hinaus ein Land, das nicht mehr bereit wäre, Dinge, die offensichtlich aus dem Ruder gelaufen sind, politisch auch nur noch zu thematisieren, muss ich dann nicht wundern, wenn immer mehr in der eigenen Bevölkerung den Glauben an die Demokratie und an die Korrekturmöglichkeit demokratischer Politik verlieren. Das ist jetzt gewissermaßen auch verschriftlicht, dass man die AfD ausschließen wollte, dass man mit der AfD auch das Problem an sich ausschließen wollte, was aber nicht funktioniert. Und ich erlebe jetzt hier im Kommunalwahlkampf in Nordrhein-Westfalen, aber auch darüber hinaus, dass immer mehr Menschen aus der bürgerlichen Mitte, die auch ich ja viele Jahre hier im Landtag vertreten habe, überhaupt kein Interesse mehr an diesem Totschlagsargument haben. Naja, das könnte jetzt die AfD stärken. Also die AfD wird immer stärker, weil die etablierten Parteien erkennbar nicht in der Lage sind, die Probleme zu lösen oder diese Probleme sogar erst bewirkt und ins Land geholt haben. Ich meine, ich habe vorgestern Zahlen kommentiert, aktuelle Zahlen zu den Asylanträgen aus Syrien. Syrien ist der Bürgerkrieg vorbei und seit Ende letzten Jahres, seitdem Assad gestürzt wurde, sind etwa 2000 Syrer aus Deutschland zurück nach Syrien gegangen, unterstützt auch durch Rückkehrprämien. Gleichzeitig sind aber fast 16.000 neue Asylanträge von Syrern in Deutschland gestellt worden, also gut achtmal so viel. Das versteht weder in Köln noch in anderen Teilen der Republik noch irgendjemand. Der Bürgerkrieg ist vorbei und die Leute kommen dennoch in Scharen in unsere sozialen Sicherungssysteme und verstärken die großen Probleme mit der Ausländerkriminalität. Und dann sagt man in Köln, das nehmen wir nicht zur Kenntnis. Das ist ja die Botschaft. Wir wollen nicht darüber sprechen. Wir wollen es nicht zur Kenntnis nehmen. Wir tun einfach so, als ob es diese Probleme nicht gibt. Dann muss sich niemand wundern, dass die Wahlergebnisse der AfD durch die Decke gehen. Meine Prognose, das wird übrigens auch bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen in vielen Kommunen der Fall sein.
Israel hat einen Luftschlag in Katar durchgeführt und versucht, Hamas-Vertreter zu töten. Das wird großflächig als Schlag gegen die internationale Diplomatie gewertet, da das bombardierte Haus, in dem Katar die Führungsriege der Hamas beherbergt, unter anderem von den USA als neutraler Grund betrachtet wurde, auf dem im Ernstfall Gespräche geführt werden können. Doch noch etwas anderes steht im Raum. Das Leben der verbliebenen Geiseln, die am 7. Oktober 2023 von der Hamas verschleppt wurden. Israel-Korrespondent Pierre Heumann analysierte die Lage.
Es scheint so, dass es nicht der Erfolg war, den sich die Israelis erhofft hatten. Damit will ich sagen, die Hamas-Spitze, die eigentlich im Visier war, die ist offenbar davongekommen. Man weiß nicht, ob sie davon gewusst hatten und sich in Sicherheit gebracht hatten oder ob sonst ein Fehler war. Tatsache scheint zu sein, dass die großen Worte von Netanyahu am Dienstagabend sich bisher nicht bewahrheitet haben. Man muss vielleicht ein bisschen zurückblicken. Das sind genau die Männer, die den 7. Oktober geplant und durchgeführt haben. Das waren die Drahtzieher des Massakers vom 7. Oktober 23. Und das ist in Israel bis heute nicht vergessen und wird wahrscheinlich auch nicht so schnell vergessen werden. Also es ging eigentlich darum, diesen Burschen quasi das Ende zu bereiten. Interessant ist der Zeitpunkt, denn in dieser Woche hat der Außenminister Israels, Gideon Saar, zweimal betont, dass Israel den Waffenstillstandsvorschlag der Amerikaner, der eigentlich in Jerusalem vorbereitet wurde, dass Israel diesen Vorschlag Trumps annehmen würde. Und im Rückblick fragt man sich, was soll das? Also wenn Israel diesen Waffenstillstandsvorschlag annimmt, wieso wollen sie dann diese Leute, die eigentlich unterschreiben sollten, ausschalten? Es gibt die Theorie, klingt aber etwas nach Verschwörungstheorie, ich will das nicht ausschließen, trotzdem, es gibt die Theorie, dass Saar diesen Satz, Israel würde die Waffenruhe, die die Amerikaner vorgeschlagen haben, annehmen, dass der das gesagt hat, damit die Hamas quasi veranlasst ist, sich an einem Tisch zu treffen, um das zu behandeln, ob sie das annehmen wollen oder nicht. Und das wäre dann quasi eine Falle gewesen. Aber wie gesagt, das ist Spekulation. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass die Israelis mit solchen Tricks arbeiten. Trump hat gleich gesagt, er habe davon nichts gewusst. Erst quasi 2-3 Minuten vor dem Eintreffen der Flieger in Doha sei er informiert worden und habe seinen Nahost-Delegierten Witkow beauftragt, die Katari zu warnen. Nun, es ist vieles unklar, aber ich kann mir nicht vorstellen, und eigentlich viele Experten hier in Tel Aviv können sich das auch nicht vorstellen, dass Israel so eine Aktion in Katar durchführt, ohne die Amerikaner wenigstens zu informieren, vielleicht sogar ein Okay zu bekommen. Aus folgendem Grund: Katar ist eine der wichtigsten Stützpunkte der Amerikaner im Mittleren Osten. Dort ist eine Airbase installiert mit 8.000 bis 10.000 amerikanischen Soldaten, die enorm wichtig ist zum Schutz der amerikanischen Interessen in der Region. Nun kann man sich nicht vorstellen, dass die Amerikaner, die hier auch ein Spionagezentrum haben, dass die davon nichts gewusst haben oder nichts gemerkt haben. Und deshalb glaube ich die Theorie nicht oder die These nicht, dass die Amerikaner überrascht worden sind. Aber andererseits muss der Trump natürlich sagen, das war nicht schön, er sei wütend, zumal er Katar braucht. Also Amerika und Katar sind gegenseitig aufeinander angewiesen. Katar, weil die Amerikaner ihm einen Schutz bieten durch die Präsenz der Basis, weil das macht sie praktisch unangreifbar, zum Beispiel für die Saudis, die ein Interesse haben könnten, Katar anzugreifen. Aber auch die Katari brauchen die Amerikaner aus wirtschaftlichen Gründen. Und das ist ein gegenseitiges Interesse. Und deshalb glaube ich nicht, dass diese Aktion, diese Operation, dass die negative Folgen haben wird. Es sind noch knapp 20 Geiseln, die leben, wenn man das noch Leben nennen kann. Und die sind seit bald 2 Jahren in Geiselhaft unter unmenschlichen Bedingungen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch lange überleben. Die Hamas droht in der Tat damit, die Geiseln zu ermorden, sollten israelische Truppen in die Nähe kommen. Ich spreche jetzt von Gaza, das hat mit dem Angriff auf Doha nichts zu tun. Die Hamas hat sich bisher nicht geäußert, was dieser Angriff auf das Leben der Geiseln für Auswirkungen haben wird. Aber ich glaube, diese Geiseln bedauernswerterweise werden kaum überleben.
Während europäische Regierungen versuchen, die Migration in die EU zu reduzieren, will der Europäische Gerichtshof die Rechte von Asylbewerbern stärken. Er erhöhte am 1. August die Hürden für die Bestimmung von sicheren Herkunftsländern, um europaweit Asylverfahren zu beschleunigen. Offiziell sollen EU-Staaten zwar selbst bestimmen können, welches Land als sicheres Herkunftsland gilt, jedoch müssen sie dafür künftig die Quellen ihrer Einschätzung offenlegen. Darüber sprachen wir mit dem ehemaligen Verfassungsrichter Professor Peter M. Huber.
die Unterscheidung zwischen sicheren Herkunftsstaaten und sicheren Drittstaaten ist eine Unterscheidung, die der deutsche verfassungsändernde Gesetzgeber Anfang der 90er Jahre bei der ersten großen Asylkrise erfunden und in das Grundgesetz aufgenommen hat. Man hat dann Anfang der Nullerjahre versucht, im Rahmen des Europarechts und der Harmonisierung des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, das da auf die europäische Ebene zu übertragen. Und das bedeutet letztlich, dass Asylansprüche aus Ländern, die als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden, nicht akzeptiert oder nicht anerkennen muss, weil die Betroffenen dort von Verfolgung frei sind. Es ist allerdings auch in Deutschland so, und das hat auch das Bundesverfassungsgericht zu der nationalen Regelung entschieden, dass es keine freie Gestaltungsmöglichkeit des Gesetzgebers bei uns gibt, bei der Frage, wen er als sicheren Herkunftsstaat einstuft. Und so ähnlich ist es auf europäischer Ebene auch. Auf nationaler Ebene gibt es ein Konzept der normativen Vergewisserung, das auch einer verfassungsgerichtlichen Kontrolle unterliegt. Auf europäischer Ebene überprüft das der Europäische Gerichtshof. Und es liegt in der Natur der Sache, dass wenn verschiedene Juristen sich über ein Problem beugen, sie zu unterschiedlich nuancierten Ergebnissen kommen können. Es ist zunächst einmal Aufgabe des Europäischen Gerichtshofs, den Begriff des sicheren Herkunftsstaats in der Richtlinie zu konkretisieren. Wir haben in Deutschland eine lange Debatte um inländische Fluchtalternativen gehabt, ob man auch dann keinen Asylanspruch besitzt, wenn man innerhalb desselben Landes in bestimmten Regionen von Verfolgung frei ist. Aber es ist auch denkbar, dass man das gruppenspezifisch macht, so wie der Europäische Gerichtshof dies getan hat. Ich habe das Urteil so verstanden, dass die Entscheidung der italienischen Regierung auf einer hinreichenden Tatsachengrundlage beruhen muss und nicht einfach mit einem Regierungsdekret, so war das, glaube ich, umgesetzt worden, quasi von oben dekretiert werden kann. Wenn ein Land als sicherer Herkunftsstaat eingestuft werden soll, dann muss das auch in der Wirklichkeit gesättigte Gründe haben. Das Ergebnis ist aber nur, dass man dann für die konkreten Personen in einem aufwendigeren Verfahren überprüfen muss, ob sie einen Asylanspruch haben oder nicht. Wer in einem muslimischen Land als Christ verfolgt wird, hat vermutlich einen Asylanspruch. Der Moslem, der nicht verfolgt wird, hat keinen Anspruch. Oder vice versa, falls es einen solchen Fall theoretisch gäbe. Nochmal zurückerinnert an die 90er Jahre. Sichere Dritt- und sichere Herkunftsstaaten sollten dazu führen, dass nicht jeder, der an der Grenze Asyl sagt, auch erstmal das ganze Verfahren durchlaufen kann und dann am Schluss an den Rückführungsschwierigkeiten scheitert, beziehungsweise der Staat daran scheitert, sondern dass man im Vorfeld präventiv eine Reihe von vornherein nicht Aussichtsberechtigten gar nicht erst ins Land lässt und in das Asylverfahren übernimmt, das ja auch viel Geld kostet, das bis zu 3 Instanzen umfassen kann und die Sozialleistungen auch umfasst. Sie können grundsätzlich in jedes Land abschieben, wenn Sie nicht gegen das Refoulementverbot verstoßen, das heißt, den oder die Betroffene in eine Verfolgungssituation abschieben, in die Arme der Häscher, wenn man das bildlich fassen sollte, zurückschieben. Die meisten Länder waren zunächst mal nicht sichere Herkunftsstaaten und deswegen ist eigentlich das der Regelfall, dass man nicht in sichere Drittstaaten abschiebt. Es ist halt nur ein bisschen komplizierter. Es erfordert einen höheren Verwaltungsaufwand und eine intensivere gerichtliche Kontrolle. Und natürlich ist auch die Kommunikation zwischen der deutschen Regierung und der deutschen Verwaltung und dem Regime oder der Verwaltung des Aufnahmestaates komplizierter, als wenn es wie etwa mit Tunesien oder anderen Ländern Abkommen gibt.
Der Mord am konservativen Aktivisten Charlie Kirk erschüttert die USA. Er wurde am Mittwoch bei einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung seiner American Comeback Tour in Utah aus weiter Entfernung mit einem Großkalibergewehr in den Hals geschossen. Er war ein Vertrauter Donald Trumps und dafür bekannt, die postmodernen Ideen der Wokeness durch direkte, aber friedliche argumentative Konfrontation zu entlarven. Wir erörterten mit Kontrafunk-Korrespondent Colin McMahon, was die Tat für den Kampf um die Meinungsfreiheit bedeutet.
Charlie Kirk hat sich zum Ziel gesetzt, die Universitäten für die konservative Bewegung zu erschließen. Er hat schon mit 18, 2012 angefangen, Studentenräte zu organisieren und trat mit dieser Idee an Breitbart ran, zu einer Zeit, als Andrew Breitbart noch der Chef war und am Leben war, und erhielt von Breitbart und so Leuten wie David Horowitz, dem politischen Aktivisten, Unterstützung, um eine Studentenbewegung zu gründen, und hat ganz klein angefangen mit ASTAs und Studentenräten, Schülerräten, bis hin zum ersten Trump-Wahlkampf 2016, wo er als Kofferträger von Donald Trump Junior, dem Sohn des jetzigen Präsidenten, angefangen hat und dort den Wahlkampf mitgemacht hat, auch Leute getroffen hat wie J.D. Vance, damals noch zum Beispiel ein Trump-Skeptiker, und ist also wirklich am Anfang dieser Trump-Bewegung mit an Bord gewesen und hat von dort eine Bewegung aufgebaut mit 250.000 Mitgliedern und auf 3.000 Campussen in Amerika präsent, die zweimal im Jahr riesige Events abhält, das AmFest, America Fest im Dezember, mit ungefähr 20.000 Teilnehmern, und ein Organisationstreffen, Student Action Summit, das gerade im Juli stattgefunden hat, mit ungefähr 5.000 Teilnehmern. Und das war wirklich eine der wichtigsten Stimmen der Trump-Bewegung, auch ein persönlicher Freund von Trump Junior und J.D. Vance. Die Umstände des Todes lassen auf tatsächlich einen sehr erfahrenen Schützen schließen. Also er wurde aus ungefähr 200 Meter abgegeben, dieser Schuss. Es gibt Bilder, die eine Person auf dem Dach zeigen, auf diesem Campusgelände von der Utah Valley University. Und ungefähr 3000 Leute stoben dann in Panik auseinander. Es wurden auch Menschen getrampelt, Menschen sind verletzt worden. Aber es wurde nur ein einziger Schuss abgefeuert auf Charlie Kirk, der ihn genau in die Halsschlagader getroffen hat. Also das wirft doch Fragen auf, ob wir das nicht mit einem professionellen Schützen zu tun haben. Charlie Kirk und J.D. Vance stehen ja für diese junge, konservative Generation, die wir auch hier erleben, dass es immer mehr angesagt ist, auch unter jungen Leuten konservative Meinungen zu vertreten. Und er hat es wirklich geschafft, die Jugend zu begeistern. Er hat eine riesige Rolle gespielt im Wahlkampf 2024. Er hat ungefähr 25 Universitäten besucht. Wer als Rechter schon mal auf einer Universität in Deutschland gesprochen hat oder auch in Amerika, der weiß, was das bedeutet. Und Charlie Kirks Spezialität war es, die offene Diskussion zu pflegen. Das war ja sein Ding. Ist auf die Leute zugegangen, hat gesagt, diskutier mit mir, prove me wrong, change my mind. Hat den Leuten eine offene Bühne gegeben. Er hat immer gesagt, wer nicht meiner Meinung ist, der soll bitte nach vorne kommen, in die erste Reihe. Und das ist das wirklich Traurige, dass anscheinend bestimmte Leute keine Antwort mehr wissen auf solche Diskussionsaufforderungen außer nackte Gewalt. Tatsächlich kommt die Gewalt heutzutage von links, wie wir das erleben, auch in Deutschland. Also seit 2017 gab es diesen Anschlag auf ein Baseballspiel von einem Bernie Sanders-Anhänger. Auch 2017 gab es diese Schießerei in Las Vegas auf ein Country-Konzert mit vielen Trump-Anhängern, wo 60 Menschen gestorben sind und 400 verletzt wurden, wo wir immer noch nicht genau wissen, was dahinter steckt. 2019 hat ein Antifa-Aktivist eine Eiszentrale angegriffen in Oregon, und 2020 hat ein Antifa auf der Straße in Portland einen Trump-Anhänger niedergeschossen, bis hin zu den George Floyd-Krawallen, wo am 29. Mai 2020 eine Bande von Black Lives Matter und Antifa-Aktivisten versucht hat, das Weiße Haus zu stürmen und 60 Polizeibeamte verletzt wurden. Darüber redet außer in der konservativen Szene in den Mainstream-Medien niemand. Aber diese zunehmende Eskalierung der Gewalt ist in den konservativen Beobachtern natürlich nicht vorübergegangen. Letztes Jahr haben wir 2 Attentatsversuche auf den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Es gab Antifa-Angriffe auf Tucker Carlson, den Moderator. Sein Haus wurde angegriffen. Die Antifa ist vor den Häusern von obersten Richtern aufmarschiert in Washington und Umfeld. Und nach dem Trump-Sieg gab es Angriffe auf Tesla. Teslas wurden abgefackelt. Es gab Angriffe auf die Immigrationsbehörde ICE. Es gab Angriffe auf die Elon Musk-Mitarbeiter von Doge. Es gab sogar Angriffe auf moderate Demokraten. Also der Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, wurde angegriffen. Es gab einen versuchten Mordanschlag oder einen Brandanschlag, weil er nicht links genug war. Eine Abgeordnete in Minnesota, Melissa Hortman, ist umgebracht worden, weil sie Kompromisse gemacht hat mit den Republikanern im Parlament. Und dann gab es noch diesen Anschlag von Luigi Mangione auf den Versicherungsexecutive in New York, der tatsächlich von den Linken gefeiert wird.
Das Das Mercosur-Abkommen der EU mit südamerikanischen Staaten soll die größte Freihandelszone der Welt schaffen, die 770 Millionen Menschen einbezieht. Im Falle einer Ratifizierung gäbe es eine höhere Importquote für Rindfleisch, Geflügel, Zucker und Ethanol. Das wird zur Belastungsprobe für die deutsche Landwirtschaft. Reinhard Jung von den Freien Bauern Brandenburg nannte die konkreten Auswirkungen.
Für die Landwirtschaft gravierende Einschnitte dahingehend, dass der Preisdruck enorm zunehmen wird. Also ich will einfach die Zahlen in den Raum werfen, die uns im Augenblick natürlich bewegen. Das sind 100.000 Tonnen Rindfleisch, 180.000 Tonnen Geflügelfleisch, 180.000 Tonnen Zucker, also aus Zuckerrohr hergestellt, Ethanol, die zusätzlich zollbegünstigt auf den europäischen Markt kommen sollen durch dieses Abkommen. Im Gegenzug natürlich dafür, dass wir dann deutsche oder europäische Maschinen, Autos und so weiter in den Mercosur-Ländern besser verkaufen können. So, und das ist eine Bedrohung natürlich für unsere Landwirtschaft. Also die Befürworter argumentieren immer beispielsweise beim Rindfleisch. Das sind gerade mal 2% der gesamten europäischen Produktion. Aber jeder, der ein bisschen was von Marktwirtschaft versteht, weiß, dass man mit 2% auf einem übersättigten Markt natürlich Preise bis um 20% senken kann. Ja, und für uns spielt das einfach deshalb eine riesengroße Rolle, weil wir uns als Landwirte natürlich ohnehin schon in einem globalen Wettbewerb bewegen, der eben durch Zollschranken noch bis zum gewissen Grade die europäische Landwirtschaft schützt. Und wenn diese Zollschranken fallen, dann heißt das in Kombination mit den vielen, vielen Auflagen und Regulierungen, die wir hier zulande haben, dass wir einfach nicht mehr wirtschaftlich produzieren können. Ich bin ja selber Rinderhalter. Ja, habe eine Mutterkuhherde hier, wir messen die Rinder selber aus. Ganz, also in den letzten 20 Jahren, in denen ich das gemacht habe, ein ganz knappes Geschäft. Funktioniert, wenn man fleißig ist, aber es ist ein sehr knapper Markt. Und wir haben gerade jetzt, also nach vielen, vielen Jahren, haben wir wirklich auskömmliche Preise, weil aber auch so viele schon aufgegeben haben. Und dann droht wieder so eine, ja, ich sag's mal ganz offen, am Ende ist es eine Rindfleischschwemme aus Ländern, die nicht nur zu ungleichen Bedingungen produzieren, das haben Sie ja schon angesprochen, sondern einfach Agrarüberschussländer sind. Die können uns allein von ihrer Kapazität her in Grund und Boden produzieren. Also das Thema ungleiche Standards, das sind die sozialen, ökologischen Standards. Ich will mal gerade bei den Mercosur-Staaten anführen, zum einen, dass dort natürlich Rinder mit Hormonen gemästet werden, die in der EU verboten sind, in riesigen Feedlots gehalten werden, also unter Bedingungen, was Tierhaltung, Tierschutz, Düngerecht und so weiter angeht, in der EU überhaupt nicht denkbar wären, aber wesentlich billiger produzieren können. Dass Zucker dort produziert wird mit Pflanzenschutzmitteln, die in der EU lange verboten sind, teilweise mit Flugzeugen ausgebracht. Also das sind ja ganz andere Produktionsverhältnisse. Das ist ein völlig unfairer Wettbewerb. Und was dazu kommt, Brasilien, Argentinien, Uruguay, Paraguay, das sind ja diese Länder, die können ihre, besonders Brasilien, ihre Produktion ja endlos ausdehnen in den tropischen Regenwald hinein und tun das auch. Also wir haben ja Regierungswechsel, Bolsonaro, Lula, hat sich überhaupt nichts geändert. Ja? Es geht immer weiter Richtung Norden in den tropischen Regenwald rein. Und das sind Länder, die wesentlich mehr Agrargüter produzieren, als von der Bevölkerung dort verbraucht werden. Das heißt, den Rest müssen sie eh irgendwo loswerden. Das heißt, am Ende des Tages können sie dieses wesentlich billiger produzierte Rindfleisch, Geflügelfleisch und Zucker, das sind ja die Produkte, die verhandelt werden, zu jeden Konditionen, die denkbar sind, auf den Weltmarkt schmeißen. Ja, sie werden natürlich das für sich Vorzüglichste nehmen, ja. Aber sie werden damit ganz, ganz, ganz massiv uns wieder Konkurrenz machen und die Rentabilität der Landwirtschaft in der Europäischen Union, in Deutschland senken. Und deshalb sind wir natürlich gegen dieses Abkommen.
Das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk, werte Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Heute um 20.05 Uhr gibt es für Sie wieder eine Folge Argos Ohren. Diesmal schaut Argo unter anderem auf die Leichtigkeit, mit der eine deutsche Staatsbürgerschaft zu haben ist, auf einen anschlagsbedingten Stromausfall in Berlin und auf die Aufstände in Neapel und Frankreich. Den nächsten Wochenrückblick können Sie am 20. September ab 5 Uhr morgens hören. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihr Robert Mayer. We'll be right back.
Give yourself, don't get funky.